Das Thema heute ist, einen fröhlichen Geber liebt Gott. Ein super Thema, weil jeder will ja doch von Gott geliebt werden, oder nicht? Okay, da schauen wir mal, was die Bibel zu dem Thema überhaupt sagt. Allgemein bekannt ist ja der Spruch, geben ist seliger als nehmen. Und der steht in der Apostelgeschichte 20,35. Lese ich mal den ganzen Vers vor. Ich habe euch in allem gezeigt, dass man so arbeitend sich der Schwachen annehmen und an die Worte des Herrn Jesus denken müsste, der selbst gesagt hat, geben ist seliger als nehmen. Gut, und dieser Vers wird ja dann oft einmal ein bisschen missbraucht und es wird dann Druck auf Christen ausgeübt, um sie zum Geben anzuhalten. Vor allem sollen sie Geld rausrücken und fleißig arbeiten in der Gemeinde und so. Was ja nicht unbedingt verkehrt ist, aber Druck ausgeübt soll nicht werden. Darum schauen wir uns heute das Thema über das Geben, so wie Gott sich das gedacht hat und wie Gott diesen fröhlichen Geber lebt, das schauen wir uns heute einfach mal an. Denn wir sollen das Wort Gottes nicht missbrauchen, absolut nicht, sondern wir sollen es studieren und wir sollen sehen, wie ist es dann im Zusammenhang gemeint, wie kann man das im Alltag umsetzen, was macht Sinn? Also ausgewogen soll es gelehrt und ausgewogen soll es auch angewendet werden. Es muss man umsetzen können. Und natürlich muss man es auch umsetzen wollen. Also das Geben in der Bibel beschränkt sich bei Weitem nicht nur auf Geld, wie manche das meinen. Und Paulus gibt auch Anweisungen, wie das im Neuen Bund sein soll. Da kommen wir jetzt zu unserem Vers, der dieses Thema offenbart. 2. Korinther 9,7, jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Also hier sagt der Paulus, nicht mit Verdruss. Das Verdruss bedeutet widerwillig, bockig, ungern oder mit schwerem Herzen. Also nicht Verdruss und auch nicht Zwang oder Druck soll beim Geben da sein, sondern so wie der Geber ist, wie er sich vorgenommen hat in seinem Herzen. Damit hat er sich innerlich arrangiert, hat Frieden damit und kann wirklich auch fröhlichen Herzens geben. Und eben nicht nach Vorschrift, sondern ganz freiwillig, ohne Verdruss, ohne Zwang und ohne Druck. Sowas liebt Gott. So einfach könnte es eigentlich sein. Und wenn sich der Christ dabei auch noch vom Heiligen Geist leiten lassen würde, wie viel und wohin er geben soll, dann wäre es optimal. Gott wird vor allem seine Werke, sein Ackerfeld fruchtbar sein lassen. Also, wenn du was gibst, wenn du was aussäst, dann sieh zu, dass du dorthin säst, wo Gott am Werk ist. Weil man kann wirklich auch irgendwo hingeben und dann wundert man sich, wenn keine Ernte reinkommt von Gott. Man sagt Gott, ist nicht mein Acker, ist nicht meine Sache. Hast du aus eigenen Stücken gemacht? Und dann kommt auch dieser Segen nicht rein. Ja, aber in der Praxis ist es dann doch nicht ganz so einfach mit dem Geben. Weil manche Leute sind halt einfach geizig oder habsüchtig und sie wollen eigentlich nichts geben, sondern sie wollen alle bloß nehmen. Sie wollen gesegnet sein, sie wollen konsumieren, sie wollen damit ihren Luxus finanzieren, aber sie wollen nichts hergeben. Aber so funktioniert das Leben in Gemeinschaften einfach nicht. Das passt nicht so. Darum hat Jesus, Gott, einfach das Geben mit in dieses Christenleben mit hineingepflanzt. Andere Menschen sind anders, die sind freigebig, die sind barmherzig, die sind auch sozial eingestellt, wo natürlich auch ein bisschen eine Gefahr dahinter steckt, dass man ganz schnell und einfach über den Tisch gezogen wird und betrogen wird. Vielleicht ist ja den einen oder anderen bekannt, dass es auch falsche Brüder in den Gemeinden gibt. Und wenn du ein freigebiger Mensch bist, dann sage ich dir, du musst nicht dein letztes Hemd hergeben und schon gar nicht dein letztes Hemd für irgendeinen Faulen geben, der sein Geld verhaut und dann verhaut er das, das du ihm gegeben hast und dann hast du nichts mehr und dann hat er nichts mehr. Und das ist nicht Sinn und Zweck der ganzen Sache. Ich muss einmal anmerken zu dem Vers, dass Gott einen fröhlichen Geber liebt. Selbstverständlich liebt er auch die anderen Menschen. Gott liebt alle Menschen, Gott liebt alle seine Kinder. Man könnte jetzt auf diesem Vers eine Lehre aufbauen, er liebt den fröhlichen Geber und die anderen liebt er nicht. Doch gemeint ist hier, Er liebt es, wenn jemand mit einem fröhlichen und freudigen Herzen gibt. Und so, glaube ich, ist diese Sache mit diesem Vers eigentlich okay. Manche Gemeinden versprechen einem Geber eine hundertfache Ernte, wenn er Geld in ihr Werk in die Gemeinde gibt. Hier lockt die Gier und man wird verlockt. Manche wollen den Schäfchen ihr Geld aus der Tasche ziehen. Also ein Prediger hat einmal gesagt, die halten die Schafe um der Wolle willen. Und sie fordern ein Scheinopfer, das heißt keine Münzen in den Sammlungskorb, sondern Papiergeld wird gefordert. Und sie versprechen den Gebern Reichtum von Gott. Hundertfach kriegst du es zurück. Und dann wird gerechnet, ja, wenn ich jetzt da 100 Euro reinlege, wie viel kriege ich denn da zurück? 10.000 Euro. Boah, das mache ich. Aber so funktioniert es einfach nicht. Das ist nicht Gottes Prinzip. Da wird dann der Vers hergenommen, das Gleichnis vom Sämann, was heißt und in Lukas 18,8, und anderes fiel in die gute Erde und ging auf und brachte hundertfache Frucht. Oder eine vielfache Frucht ist eigentlich gemeint. Aber diese Verse werden dann hervorgekramt und sie werden da benutzt, steht ja in der Bibel. Und eigentlich, wenn du es genau liest, steht ja da gar nicht von Geld säen, sondern da heißt es, dass das Wort gesät wird und das Wort eine hundertfache, eine vielfache Frucht bringt. Und auch nur dann, wenn das Wort oder die Verheißung wurzelt im Herzen, dann bringt es diese Frucht und dann bringt es diesen Segen hervor, den es sagt. Und das beste Saat, den du säen kannst, ist eben das Evangelium aussäen, das Wort Gottes vom Kreuz, das Evangelium. Das ist die beste Saat, die du säen kannst. Das bringt nämlich dem, der es hört und glaubt, ewiges Leben. Ewiges Leben in Gottes Herrlichkeit. Man Geld, Nahrung, Kleidung, Trost und Liebe, all diese Dinge, die sind gut in der Welt und sind auch wichtig. Aber das ewige Leben ist viel, viel mehr wert. Kann man feststellen, dass das Wort gesät wird und dann wird Leben gegeben, ewiges Leben. In der Apostelgeschichte 11,14, da heißt es, der Petrus wird Worte zu dir reden, durch die du errettet werden wirst, du und dein ganzes Haus. Also das Evangelium wird gesät durch Worte und es bringt Rettung für den, der das annimmt und glaubt. In folgender Bibelstelle geht es um das Verlassen, um das Aufgeben von guten Dingen, um Jesus nachzufolgen. Matthäus 19,29. Und ein jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker um meines Namens willen verlassen hat, wird hundertfach empfangen und ewiges Leben erben. Und dieses Wort hundertfach ist hier auch nicht als Zahl zu verstehen, sondern als eine große Menge oder einfach eine Vervielfältigung. Denn was willst du mit 100 Häuser? Es ist besser, du hast ein schönes Haus und du fühlst dich wohl drin, als 100 Häuser und kommst überhaupt nicht rundum, die 100 Häuser zu erhalten, zu vermieten oder sonst irgendwas damit zu tun. Du brauchst keine 100 Häuser. Jesus sagt hier, dass du keinen Mangel haben wirst, wenn du etwas abgibst, sondern dass du ein Vielfaches an den guten Dingen, die du brauchst, zurückbekommen wirst. Das ist das Prinzip von Gott für Saat und Ernte. Und es wird nicht aufhören, das steht schon in 1. Mose 8, 22, dass Saat und Ernte nicht aufhören wird. Wenn was gesät wird, wird auch was wachsen und es wird eine Ernte hervorkommen. Lukas 6, 38 sagt Jesus, gebt und es wird euch gegeben werden. Ein gutes, gedrücktes und gerütteltes und überlaufendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn mit demselben Maß, mit dem ihr misst, wird euch wieder gemessen werden. Gott, unser Vater, will, dass seine Kinder gesegnet sind. Und dafür hat er diese Verheißungen und Prinzipien gegeben. Und ein Prinzip ist eben Saat und Ernte. Geben und empfangen. Jesus gibt in diesem Vers den Gebenden eine wunderbare Verheißung. Er sagt, ein gutes, gedrücktes und überlaufendes Maß wird in den Schoß gegeben. Das heißt, extrem gesegnet. Ja, vielleicht werde ich dann Millionär. Nein, nicht in erster Linie. Zuerst gibt dir der Herr eine gute Arbeitsstelle in einer guten Firma und dir gelingt deine Arbeit. Und du hast Weisheit, wenn du irgendwie für dich was kaufst und du kaufst was Vernünftiges und du verkaufst es, was Sinn macht, Nicht, du kaufst was und dann war es ein Klump oder dann brauchst du es gar nicht, dann ist das Geld ausgegeben, dann ist es einfach weg. Oder du hast deine Geräte, deinen Haushaltsbedarf gut gewählt und die Geräte, die gehen einfach nicht kaputt, sie halten und ja, das ist alles Segen. Vielleicht wirst du aber auch mal von jemandem beschenkt oder du erbst irgendwas. Mal möglich ist natürlich auch ein Gewinn, aber Gott gibt erst einmal gute Arbeit und gibt dir Verständnis dafür und er sieht zu, wie du damit umgehst, ob du da treu bist, ob du da ehrlich bist und so weiter. Das ist Segen und darauf kann Gott aufbauen. Aber grundsätzlich ist es auch so, dass du als Geber das Maß festlegst, mit dem du gibst und damit legst du auch das Maß fest, wie du gesegnet wirst. Du selber entscheidest letztendlich, wie groß der Segen Gottes in deinem Leben sein wird. Und da muss Gott oft erst einmal den Geiz und die Habsucht, die im Herzen steckt, so tief verborgen drin, muss das konfrontieren, damit ein reines Gebermotiv der Liebe entsteht und nicht in erster Linie ein Motiv des Gesegnetwerdens. Die meisten hören das, ah ja, dann gebe ich und dann werde ich gesegnet. Das Motiv ist nicht die Liebe, um jemanden mit einer Gabe zu segnen oder dem Herrn zu segnen, damit das Evangelium verkündet werden kann, sondern das Motiv ist immer des Habenwollens, des Gesegnetwerdens. Und das ist nicht das Optimale. Manche Leute geben auch deshalb, um von Gott geliebt zu werden, um anerkannt und belohnt zu werden. Sie möchten sich letztendlich Gottes Liebe damit ein bisschen erkaufen. Und das ist auch nicht in Ordnung, dieses Motiv. Manche geben auch aufgrund eines schlechten Gewissens, weil sie genau wissen, sie haben dieses und jenes verbockt und haben da irgendwas Schlechtes gemacht. Und vor Gott dann wieder, ja, um Gott wieder zu besänftigen, geben sie. Aber das ist nicht ein fröhlicher Geber. Sie wollen bloß die Verdammnis und den Zorn Gottes damit abwenden, sich herauskaufen aus der Sache und sogar den Segen dafür erkaufen. Und das funktioniert nicht. Das sind alles falsche, egoistische Motive. Und was soll ich jetzt, mit welchem Motiv soll ich denn jetzt geben? Ja, das Beste ist, aus Liebe, aus Barmherzigkeit, aus Dankbarkeit und auch aufgrund eines Gerechtigkeitsbewusstseins. Denn die Bibel sagt, der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Und wenn du zum Beispiel deinem Mitarbeiter oder deinen Untergebenen den Lohn nicht gibst oder dem, der für dich was gemacht hast, und du gibst ihm nicht einen anständigen Lohn und sagst bloß, na danke, dass du was gemacht hast und gibst ihm nichts, dann ist das ein bisschen ein Stück Ungerechtigkeit. Und das ist nicht das passende Motiv. Die Schrift sagt auch, wenn du das nachliest, in 1. Timotheus 5, 18, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Das sagt uns der Paulus. Und da geht es nicht um die Ochsen, sondern es ist in den Schriften geschrieben, um den Menschen willen. Also sei ein fröhlicher Geber und sei auch gerecht in deinem Geben, barmherzig und dankbar. Und Gott sieht dein Herz. Was beim Geben auch nicht unbedingt verkehrt ist, ist, wenn du mit Weisheit dran gehst. Mit einer reifen Überlegung, ein bisschen mit Hirn und Verstand, nicht einfach bloß blindlings. Denn wenn du einem Faulen Geld gibst, dann wird weder er damit gesegnet und noch du. Das Geld wird schnell verbraucht sein und dann, das macht nicht Sinn. Der Paulus gibt sogar die Anweisung, wenn jemand nicht arbeiten will, dann soll er nicht essen. Das wird dann ganz schnell vergessen. Ich kann es einmal vorlesen, 2. Thessalonicher 3, 10 bis 13. Denn auch als wir bei euch waren, geboten wir euch dies. Wenn jemand nicht arbeiten will, soll er auch nicht essen. Denn wir hören, dass einige unter euch unordentlich wandeln, indem sie nicht arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Solchen aber gebieten wir und ermahnen sie im Herrn Jesus Christus, dass sie in Stille arbeiten und ihr eigenes Brot essen. Ihr aber, Brüder, werdet nicht müde, Gutes zu tun. Hier ist eine ganz klare Anweisung von Paulus, dass wir arbeiten sollen und nicht unnütze Dinge treiben sollen. In aller Stille jeder sein eigenes Brot essen, damit er nicht auf die anderen angewiesen ist. Die Bibel nimmt auch die Ameise mal zum Vorbild. Sprüche Kapitel 6, Abvers 6 bis 11 ist der passende Vers für den, der nicht arbeiten will. Da sagt die Schrift, geh hin zur Ameise, du Fauler, sieh ihre Wege an und werde weise. sie, die keinen Anführer, Aufseher oder Gebieter hat, sie bereitet im Sommer ihr Brot, sammelt in der Ernte ihre Nahrung. Bis wann, du Fauler, willst du noch liegen? Wann willst du aufstehen von deinem Schlaf? Noch ein wenig Schlaf, noch ein wenig Schlummer, noch ein wenig Hände falten, um auszuruhen. Und schon kommt der Landstreicher, deine Armut und dein Mangel, wie ein unverschämter Mann. Die Ameise ist ein optimales Beispiel, sie ist fleißig. Sie müht sich, sie trägt Dinge, die vielfaches schwerer sind als sie, und sie bemüht sich und sie wird nicht von irgendeinem Anführer angetrieben. Sie ist einfach eine fleißige Ameise. Und wer da faul ist, sagt hier der letzte Vers, die Armut kommt wie ein Landstreicher, der Mangel wie ein unverschämter Mann. Du kannst davon ausgehen, dass Armut kommt. Da kommt nicht der Segen Gottes, sondern da kommt die Armut und der Fresser, der Räuber, der Dieb kommt, weil Gott Faulheit nicht segnen wird. Faulheit ist nämlich Sünde, genauso wie Habsucht, wie Geiz oder auch der Workaholik, der schon bei 25 Stunden am Tag arbeitet, um noch mehr Geld zu bekommen und noch mehr Geld zu horten, um noch mehr Luxus zu kaufen. Das ist genauso wenig in Ordnung wie der Faule. Und es wird von Gott weder dies noch das andere gesegnet. Und dieses Habsüchtigsein oder dieses Geizigsein wird dann oft ganz fromm getarnt mit Sparsamkeit oder ein guter Haushalter. Was ja nicht verkehrt ist, wenn jemand sparsam ist und auch ein guter Haushalter ist. Aber wenn das nur eine Tarnung ist für Habsucht und für Geiz, dann ist es nicht in Ordnung. Und Gott sieht immer hinter die Fassade. Gott sieht immer das Herz an. Und da musst du dran arbeiten. Am Herzen liegt es in der Regel. Man anders sieht es aus bei einer unverschuldeten Notlage. Oder wenn jemand nicht arbeiten kann, weil er krank ist oder behindert ist. Oder vielleicht, weil er keine Arbeit hat, weil die Situation momentan nicht gut ist in seinem Beruf. Und dafür gibt es aber, ja, die Bibel nennt es Almosen, heute nennt man das nicht mehr so, da gibt es einen Sozialstaat und da gibt es Sozialversicherungen und im schlimmsten Fall gibt es auch noch das Hartz IV. Es gibt Zuschüsse für Leute, die einfach selber nicht sich versorgen können. Ist alles gut und in Ordnung, wenn es ehrlich gemacht wird. Von denen, die das verwalten, und ehrlich von denen, die auch was bekommen sollen. Betrug ist halt leider Standard heutzutage. Und deine Beiträge für die Sozialversicherungen, aber auch deine Steuern, die du an den Staat abführst, es sind Gaben. Du gibst etwas, ja, du gibst es ja nicht, dass die Politiker für sich privat verprassen, du gibst es ja dafür, dass es verteilt wird für die, die in Notlagen sind. Und das macht auch Sinn. Es ist halt einfach bloß staatlich organisiert. Aber du musst es wissen und du kannst bei Gott auch sagen, Herr, ich gebe jedes Monat so und so viel für die Arbeitslosenversicherung, für die Krankenversicherung, für sonstige Versicherung, die ja nicht bloß für dich ist, sondern ist ein allgemeiner Topf und eigentlich ein gutes Prinzip. Und der Herr kann dich dafür segnen, weil du das abgibst. Weil, warum? Das ist kein Problem. Die staatliche Gewalt ist von Gott eingesetzt. Und es ist gut, wenn man gute staatliche Obrigkeit hat, und dafür soll man auch beten, dass das vernünftig gemacht wird. Also klage nicht über deine Steuern und Abgaben, wenn es in einem angemessenen Rahmen ist natürlich. Wenn du schon so viel geben musst, dass dir selber nichts mehr bleibt, dann passt es auch nicht mehr. Dann kannst du das einklagen bei deinem Vater. Bete dafür und klage, wenn es notwendig ist, auch dein Recht bei Gott ein. Sei froh und dankbar für deine Arbeit und den Staat, auch wenn nicht alles perfekt ist. Und bete und segne und nörgle nicht die ganze Zeit und so weiter. Gut, jetzt sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen, jetzt kommen wir wieder zurück zu den Gebermotiven. Matthäus 6, 2 und 6, 4. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir herposaunen lassen, wie die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Menschen geehrt werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Dein Almosen soll im Verborgenen sein, und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Ja, du sollst es nicht großartig verkünden, wenn du irgendjemandem was gibst und jemanden segnest und wenn du irgendwo eine Gabe gibst. Das sind Heuchler, sagt Jesus, die da das großartig verkünden, damit die anderen sagen, oh, der hat aber gegeben, boah, der ist super, der ist so großzügig. Jesus sagt, er hat seinen Lohn dahin, er hat den Lohn gehabt von den Leuten, aber er kriegt den Lohn nicht von Gott. Und wenn es im Verborgenen geht, heißt es hier, der Vater, der im Verborgenen sieht, wird vergelten. Er wird segnen, er wird es sehen und handeln. Eine weitere Schriftstelle zu dem Thema sind die Reichen und die arme Witwe, Markus 12, 38 bis 44. Und er sprach in seiner Lehre, hütet euch vor den Schriftgelehrten, die in langen Gewändern einhergehen wollen und die Begrüßungen auf den Märkten und die ersten Sitze in den Synagogen und die ersten Plätze bei den Gastmählern lieben, die die Häuser der Witwen verschlingen und zum Schein lange Gebete halten. Sie werden ein schwereres Gericht empfangen. Und er setzte sich dem Schatzkasten gegenüber und sah, wie die Volksmenge Geld in den Schatzkasten einlegte. Und viele Reiche legten viel ein. Und eine arme Witwe kam und legte 2 Schärflein ein, das ist 1 Pfennig. Und er rief seine Jünger herbei und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr eingelegt als alle, die in den Schatzkasten eingelegt haben. Denn alle haben von ihrem Überfluss eingelegt. Diese aber hat aus ihrem Mangel alles, was sie hatte, eingelegt, ihren ganzen Lebensunterhalt. Das ist Gottes Sicht der Sache. Nicht das viele Geld der Reichen ist in den Augen Gottes ganz viel wert, sondern das wenige der Witwe in dem Fall. Das wenige, weil es war unterm Strich prozentual gesehen wesentlich mehr. Die Reichen hatten nicht ihr ganzes Geld gegeben. Die arme Witwe, sie hat das Geld gegeben. Jesus will hier die Herzenshaltungen einfach offenlegen. Es ist keineswegs eine Aufforderung zum Geben alles Geldes. Manche begründen hier diese Geschichte auf ihre Armutstheologie und sagen, ja, man muss ja sowieso alles hergeben, als Christ darf man nichts haben und reich darf man schon gar nicht sein und gesegnet. Das wäre auch wieder falsch, weil du kannst arm sein und deine Herzenshaltung passt trotzdem nicht. Du kannst reich sein und deine Herzenshaltung passt. Um das geht's. Gibt da die Stelle in der Apostelgeschichte 4, 34, da haben alle alles verkauft und haben alles dem Petrus und den Aposteln gegeben. Das war damals so, das ist aber kein Gebot, dass die Christen das heute so machen müssen. Es sind halt die Verse, die diese sogenannten armen Faulen gerne verwenden, um andere dazu zu bringen, ihnen etwas zu geben. Ein schlechtes Gewissen machen, weil es den anderen vielleicht ein bisschen gut geht. Da muss man aufpassen. Auf jeden Fall ist es kein Gebot, du musst gar nichts. Und wenn du dann bei einer fröhlich bist, schon überhaupt nicht. So, jetzt haben wir noch 2 Fehler, die beim Geben gemacht werden können. Matthäus 5, 23, 24. Wenn du nun deine Gabe darbringst zu dem Altar und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh vorher hin, versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bring deine Gabe dar. Versöhnung, gute Beziehungen sind Gott wichtiger als das Geben. Wichtiger als alles Geben in seine Werke, in seine Gemeinde. Wichtiger als ein großer Spender zu sein. Manche, sie stellen sich als großzügige Spender dar in der Gemeinde und zu Hause sind sie ein Tyrann. Das passt nicht. Also erst einmal die Beziehungen in Ordnung bringen, vor allem eben in den Ehen, in den Familien, in den Nachbarschaften, im Bekanntenkreis. Wenn das passt, dann wird deine Gabe bei Gott ein Wohlgeruch sein. Du kannst dir mit großzügigen Spenden bei Gott nichts erkaufen und du kannst auch nichts von ihm erzwingen. Es hat in der Apostelgeschichte 8,18 hat es ein Simon, der Zauberer, hat es versucht. Da heißt es hier, als aber Simon sah, dass durch das Auflegen der Hände der Apostel der Geist gegeben wurde, brachte er ihnen Geld und sagte, gebt auch mir diese Macht, dass der, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfängt. Petrus aber sprach zu ihm, dein Geld fahre mit dir ins Verderben, weil du gemeint hast, dass die Gabe Gottes durch Geld zu erlangen sei. Du hast weder Teil noch Recht an dieser Sache, denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. In dem Fall sehen wir einen ganzen üblen Charakter. Und Petrus hat die Sache sofort erkannt und ihn durchschaut und hat gesagt, dein Geld fahre mit dir ins Verderben. Du kannst es nicht von Gott erkaufen, den Heiligen Geist und die Gabe des Geistes. Und er sagt, dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. Gott sieht auf die Herzen. Und das sollen wir auch immer wieder tun, unsere Motive hinterfragen, Warum machen wir das eigentlich? Was ist Sinn und Zweck? Wie sieht Gott die ganze Sache? Und dann werden wir das wieder in die richtige Ordnung bringen. Also Apostelgeschichte 20,35 sagt uns, geben ist seliger als nehmen. Oder man könnte auch so übersetzen, geben macht seliger als nehmen. Es macht Freude, wenn man jemandem was gibt und der ist dankbar und der nimmt es gerne an und er freut sich, weil du ihm was gegeben hast. Es ist Freude drin im Geben. Ich habe im Duden nachgeschaut, was dieses selig eigentlich bedeutet. Das ist so ein altes Wort, das man eigentlich nicht mehr so benutzt. Und ich habe gefunden, selig bedeutet glücklich, freudig und zufrieden sein. Also geben macht glücklich, freudig und zufrieden. Mehr als das Nehmen. Ich möchte nicht sagen, dass das Nehmen nicht glücklich und freudig und zufrieden macht. Und das sagt auch Jesus nicht. Aber das Geben ist noch mehr. In der Geschäftswelt werden die Herzenshaltungen auch oft einmal sichtbar. Man sieht manche Leute, die wollen handeln bis aufs Hemd. Die wollen handeln, bis du überhaupt nichts mehr verdient hast an dem Geschäft. Da sieht man eine Herzenshaltung. Oder ob jemand ein Trinkgeld hergibt oder nicht, oder wie viel nicht. Es sind lauter so Kleinigkeiten, wo man sieht, wie ein Mensch in seinem Herzen tickt. Wie der Charakter eigentlich geformt ist. Gut, jetzt haben wir das einmal geklärt mit dem Motiv des Sachen und warum, dass wir geben sollen. Und jetzt kommt es auch darauf an, ja, was soll ich geben? Wohin soll ich geben? Wie viel soll und muss ich geben? Und die nächste Frage ist dann, ja, was ist dann eigentlich mit dem Zehnten? Wie soll ich es jetzt machen? Was ist jetzt im Neuen Bund, im Neuen Testament, als für einen Christen, Gläubigen, was ist da richtig? Der Zehnte wird in den meisten Gemeinden gepredigt. Er wird erhoben und manchmal wird er sogar aktiv eingefordert, um Geld für die gemeindlichen Aktivitäten und Verpflichtungen einzunehmen. Und man beruft sich auf folgende Bibelstellen. Malachi 3,10 bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Und prüft mich doch darin, spricht der Herr der Heerscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Aber da hört man das Alte Testament, das Gesetz des Mose heraus, ein Vorratshaus für die Leviten. Also es ist alttestamentlich. In dem Neuen Testament gibt es noch einen Vers, wo Jesus sagt, Lukas 11,42, aber wehe euch Pharisäern, denn ihr verzehntet die Minze und die Raute und alles Kraut und übergeht das Gericht und die Liebe Gottes. Diese Dinge hättet ihr tun und jene nicht lassen sollen. Jesus spricht hier zu den Pharisäern, die haben recht fleißig und ganz genau alles verzehntet, aber sie haben das Gericht, das Recht letztendlich und die Liebe Gottes dabei vergessen. Und das kreidet ihnen Jesus an. Sozusagen, da ist das Zehntengeben auch nicht der große Hit, wenn ihr ungerecht seid und wenn ihr nicht in der Liebe seid. Und eigentlich ist ja dieser Vers im Lukas 11,42 im Evangelium noch im Alten Testament, noch im Alten Bund. Der Neue war ja noch nicht in Kraft gesetzt. Sie waren ja damals noch unter Gesetz. Und deshalb sagte ihnen Jesus, dass sie das nicht lassen hätten sollen. Aber er spricht wieder die Charaktersache an. Obwohl Paulus in seinen Briefen viel über das Geben schrieb, erwähnte er jedoch niemals den Zehnten. Und in den Paulusbriefen sind wir dann wirklich im Neuen Bund, im Neuen Testament angelangt. Er spricht von einem fröhlichen Geber und nicht von einem, der ganz treu und genau und hundertprozentig den Zehnten gibt. Es ist eine Geistsache im Neuen Testament und nicht mehr eine Buchstabensache. Ja, und was ist nun mit Hebräer Kapitel 7, wo von Abrahams Geben des Zehnten die Rede ist? Abraham war doch auch nicht unter dem Gesetz des Mose und gab trotzdem den Zehnten an Melchisedek. Ich persönlich glaube, dass Abraham ein geistgeführter Mann war, dass er das Gesetz des Geistes, in dem wir heute eigentlich sind oder sein sollen, kannte, weil er ein Mann des Glaubens war. Und als der hohe Priester Melchisedek zu ihm kam, wurde Abraham in seinem Geist inspiriert, 10% von der Beute diesem hohen Priester zu geben. Mein Abraham hatte ja damals nicht irgendwo ein monatliches Bruttoeinkommen, weil er in der Fabrik gearbeitet hat, sondern er war der Patriarch, der Vorsteher, der Häuptling sozusagen seines Stammes, seines Volkes. Und er hat entschieden, von dieser Beute 10% dem Hohepriester zu geben. Er war so inspiriert. Ich sage, geben ja, aber freiwillig, freudig, großzügig, geistgeführt. Nicht den Zehnten nach Buchstabe und Gesetz aus Zwang und Verdruss. Weil manche geben eben den Zehnten in die Gemeinden gesetzesmäßig und widerwillig, vielleicht aber auch pflichtbewusst und treu, aber dann kommt der Segen nicht und irgendwann reicht das Geld nicht mehr ganz so recht und dann werden sie geizig und eigentlich Groll im Herzen gegenüber Gott, weil der will jetzt auch noch das Geld von ihnen und sie müssen eh schon jeden Euro zweimal umdrehen und wo ist nun der Segen? Und sie verhalten sich alttestamentlich und nicht neutestamentlich. Und das ist ein Unterschied. Der neue Bund ist einfach was anderes. Ja, wohin soll ich nun als Christ eigentlich geben? Zuallererst letztendlich in deine Gemeinde. Und ich setze hier eine gute Gemeinde voraus. Eine neutestamentliche, gute Gemeinde. Da, wo dir das Wort Gottes gelehrt wird, wo du Predigten hören kannst, wo man dir mit Rat und Tat beisteht, für dich betet, dich ermutigt und ermahnt und korrigiert, das ist manchmal auch notwendig. Ja, und wo man dir auch, wenn es wirklich eng hergeht, auch mit praktischer Hilfe Unterstützung gewährt. Dorthin sollst du in erster Linie geben. Es ist auch so, wenn du in ein Restaurant zum Essen gehst, dann bezahlst du auch dort und nicht im Nachbarrestaurant. Also ist eigentlich klar, oder? Du kannst natürlich auch zusätzlich noch was geben, wenn du genügend hast und wenn du das vom Geist her so verspürst, dann kannst du irgendwelche evangelistische oder apostolische, irgendwelche geistliche Dienste oder Hilfsdienste gerne unterstützen. Aber es ist kein Muss. Du kannst auch notleidende Geschwister mal unterstützen, wenn es wirklich eng ist. Aber denk an die, die faul sind. Da hat es keinen Sinn. Also prüfe zuerst die Verhältnisse, wenn es möglich ist, sei da ein bisschen vorsichtig. Wenn das Geld einmal weg ist, ist es weg. Wenn du hinterher merkst, der hat überhaupt nicht die Not gehabt oder er hat das Geld, das du ihm gegeben hast, anderweitig verprasst, dann bist du schwer enttäuscht. Das Geld ist einfach ein Tauschmittel und es ist praktisch. Es tauscht letztendlich deine Arbeitsleistung und es tauscht Güter, weil es praktischer ist mit Geld als wie mit Naturalien. Aber du kannst neben Geld auch wirklich Naturalien geben. Du kannst jemand Nahrung kaufen, wenn er nichts hat, weil es macht auch Sinn, manchen Nahrung zu kaufen, was gut ist, bevor dass man ihm Geld gibt, weil er würde vielleicht eine Flasche Schnaps kaufen. Also kauf ihm du lieber ein Laib Brot und ein Stück Butter und eine Wurst, da hat er wenigstens was davon, was Sinn macht. Du kannst auch jemandem Kleidung geben, die du vielleicht nicht mehr brauchst, oder Möbel oder Auto oder auch Bücher und CDs, je nachdem, die Möglichkeiten sind groß, aber mach's bitte nach Absprache, denn der Notleidende ist nicht die Müllabfuhr. Und wenn du jemanden segnen willst, dann gib ihm bitte was Gescheites, was er auch haben will und was ihn auch segnet. Eine weitere Sache ist, wenn du jemanden seine Schuld erlässt, wenn du siehst, dass er gerne zu dir zurückzahlen möchte, aber er schafft es einfach nicht. Es geht einfach nicht, weil es einfach ja noch zwickt und zwackt. Und du kommst und sagst, okay, behalte 100 Euro, ich lasse dir das. Schau zu, dass du wieder auf 3 kommst. Dann ist es auch ein Geben. Und das ist eine gute Sache. Aber prüfe immer, was Sache ist. Bei einem Gauner ist nicht unbedingt angebracht. Da ist es ein rausgeschmissenes Geld. Aber kann aber auch passieren, dass der Gauner zur Buße bewegt wird, wenn du kommst und ihm seine Schuld erlässt und er ist von der Liebe Gottes, von dieser Gnade so überwältigt, dass ihn das im Herzen trifft. Und da macht es Sinn. Umgekehrt, wenn dir mal jemand was geben will, dann sei so frei und nimm es auch an. Weil nicht bloß du wirst damit gesegnet, sondern auch der dich segnet, wird gesegnet. Viele Leute sagen so, nein, ich nehme das nicht, das brauchst doch nicht, du brauchst doch mir. Warum nicht? Lass dir was schenken und schenk du auch. Seid alle großzügig untereinander und es passt. Jesus sagt, Markus 9, 41, denn wer euch einen Becher Wasser zu trinken geben wird, aufgrund dessen, dass ihr Christus angehört, wahrlich, ich sage euch, er wird seinen Lohn gewiss nicht verlieren. Also wenn dir jemand ein Glas Wasser zu trinken gibt, weil du Christ bist, weil du zu Jesus gehörst, dann wird er dafür einen Lohn bekommen, dann wird er gesegnet vom Herrn. Und das Ergebnis des Ganzen, neben dem Segen, ist Dankbarkeit und Lobpreis gegenüber Gott. Das sagt uns auch der Paulus klar im 2. Korinther 9, 10 bis 12. Der aber Samen darreicht dem Sämann und Brot zur Speise, wird eure Saat darreichen und mehren und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen. Und ihr werdet in allem reich gemacht zu aller Freigebigkeit, die durch uns Danksagung Gott gegenüber bewirkt. Denn die Besorgung dieses Dienstes füllt nicht nur den Mangel der Heiligen aus, sondern ist auch überreich durch viele Danksagungen zu Gott. Jesus verspricht einen Lohn, Jesus bekommt aber auch die Ehre, er bekommt den Lobpreis, er bekommt die Danksagung, weil er letztendlich alles in allem ist. Und dann sagt er hier durch Paulus, dass die Leute, die Geber sind, in allem reich gemacht werden. Wow. Das sind Verheißungen Gottes. Eine weitere Sache des Gebens ist auch diese. Wenn wir jemanden besuchen, der krank ist oder im Gefängnis ist, dann sagt Jesus, das haben wir ihm getan. Matthäus 25, ab Vers 35. Denn mich hungerte und er gab mir zu essen. Mich dürstete und er gab mir zu trinken. Ich war Fremdling und er nahm mich auf. Ich war nackt und ihr bekleidete mich. Ich war krank und ihr besuchtet mich. Ich war im Gefängnis und ihr kamt zu mir. Wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Was soll man hier noch dazu sagen? Es ist ein Dienst an Jesus. Was wir den Seinen tun, ist ein Dienst an ihm persönlich. Weil die Glaubenden sind der Leib Christi, wie wir alle wissen. Und wenn ein Christ eingesperrt ist, im Gefängnis sitzt aufgrund seines Glaubens, dann soll man den auch besuchen und ermutigen. Und wenn sonst irgendwo eine Not ist, dann haben wir das Jesus getan. Es ist der Dienst des Gebens. Und in der Urgemeinde wurde dieser Dienst extrem umgesetzt. Aber ich habe es vorher schon mal gesagt, es ist nicht ein Gebot, dass alle alles hergeben müssen und alles Häuser und Äcker verkaufen und den Preis des verkaufenden Aposteln zu geben. Sie haben es halt damals einfach so gemacht. Und da war ein Ehepaar dabei, die wollten zwar mit dabei sein, aber irgendwo war das Herz nicht dementsprechend geformt und sie hätten es ja auch nicht tun müssen. Und dann haben sie da gelogen, letztendlich den Heiligen Geist betrogen und es wurde ihnen zum Verhängnis. Also das Ganze ist kein Gebot, aber was gefordert ist, ist Ehrlichkeit in der Sache. Du musst nicht geben, aber du darfst und du sollst vielleicht sogar. Aber du musst es in deinem Herzen festmachen, entscheiden. Dann solltest du auch deine eigene Familie dabei nicht vergessen. Paulus sagt im 1. Timotheus 5, 8, wenn aber jemand für die Seinen und besonders für die Hausgenossen nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlechter als ein Ungläubiger. Oder 1. Timotheus 5, 4, wenn aber eine Witwe Kinder oder Enkel hat, so mögen sie zuerst lernen, dem eigenen Haus gegenüber gottesfürchtig zu sein und Empfangenes den Eltern zu vergelten, denn dies ist angenehm vor Gott. Also nicht dein ganzes Geld für irgendwelche Leute in Afrika oder was weiß ich wo geben und die eigene Familie dabei vernachlässigen. Das macht auch nicht Sinn in den Augen Gottes. Er sagt sogar, dann bist du schlechter als ein Ungläubiger. Also du musst auf deine Familie erst schon mal schauen. Und wenn alte Leute in der Familie sind, Witwen oder Witwe, dann sollen die Kinder oder Enkel erst einmal schauen, dass diese Leute versorgt werden und nicht dem Sozialstaat aufs Auge gedrückt werden. Das heißt, hier dem eigenen Haus, der eigenen Familie gegenüber gottesfürchtig zu sein und Empfangenes den Eltern zu vergelten. Und das, sagt der Paulus, ist angenehm vor Gott. Nicht in der Gemeinde sich den großen Geber raushängen lassen und um sich um sein Zuhause nicht zu kümmern. Das passt nicht, dann bist du schlechter als ein Ungläubiger. Und traurigerweise gibt's solche Leute. Erstens hat es der Paulus sonst nicht erwähnt und zweitens hat man sonst sowas noch nicht erlebt. Paulus gab auch praktische Anleitungen und nicht ein Gebot an die Korinther, wie sie es mit dem Geben handhaben sollen. Das ist jetzt 1. Korinther 16, 1 und 2. Was aber die Sammlung für die Heiligen betrifft, macht auch ihr es so, wie ich es für die Gemeinden von Galatien angeordnet habe. An jedem ersten Wochentag lege ein jeder von euch bei sich zurück und sammle an, je nachdem er gedeihen hat, damit nicht erst dann, wenn ich komme, Sammlungen geschehen. Also praktisch gesagt, ein Sparschwein, eine Kasse, ein Konto, wo halt einfach etwas für die nächste Sammlung zurückgelegt werden kann. Dass dann, wenn es gebraucht wird, auch was da ist. Nicht, dass dann plötzlich, oh, jetzt habe ich ja mein Geld schon ganz ausgegeben, war mir so richtig ein Draufhauen weg, jetzt habe ich nichts mehr. Jetzt kommt die Sammlung in der Gemeinde für einen bestimmten Dienst und tut mir leid, kann ich nichts mehr geben. Dann macht es Sinn, wenn es Stück für Stück immer ein bisschen was zur Seite gelegt wird und wenn dann gesammelt wird, dann kann man sagen, okay, ich habe da schon was angespart und das gebe ich jetzt für diese oder jene gute Sache. Und sei da nicht geizig, sondern sei segensreich, sagt der Paulus, 2. Korinther 9, 5, 6 und 8. Ich hielt es daher für nötig, die Brüder zu bitten, dass sie zu euch vorauszögern und diese eure zuvor angekündigte Segensgabe vorher zubereiten, damit diese so bereitet sei wie eine Gabe des Segens und nicht des Geizes. Dies aber sage ich, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten, und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Gott aber vermag euch jede Gnade überreichlich zu geben, damit ihr in allem alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Also klipp und klar, Paulus nimmt sich kein Blatt vor den Mund. Die Gabe soll eine Gabe des Segens und nicht des Geizes sein. Und er sagt, wer sparsam seid, wird auch sparsam ernten und wer segensreich seid, wird auch segensreich ernten. Also du bestimmst letztendlich, wie dein Segen aussieht. Und er sagt hier noch dazu, damit sie auch ein bisschen im Glauben ermutigt werden, Gott vermag. Gott kann und Gott mag, er vermag, jede Gnade überreich zu geben, damit ihr in allem alle Zeit alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Also denkt nicht so, ja, ich sehe zwar, aber ob Gott überhaupt fähig ist, mich dafür zu segnen, selbstverständlich ist es. Wenn dein Herz passt, wenn dein Glaube dazu passt, Gott passt, mach nicht nach Gesetz des Zehnten, sondern sei ein fröhlicher Geber, ohne Verdruss und Zwang. Dann funktioniert es auch, weil das liebt Gott. Und da hält er sein Wort dazu. Okay, jetzt komme ich wieder zurück, was Jesus sagt. Weil manche Leute sind ums Leben besorgt und deshalb sind sie geizig. Deshalb geben sie nichts ab, weil es könnte ja nicht mehr reichen. Und da sagt Jesus, Matthäus 6, 25, 26, deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie weder säen noch ernten, noch in Scheunen sammeln, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel wertvoller als sie? Also interessant, also das Leben ist mehr als die Speise und der Leib ist mehr als die Kleidung. Und Gott sorgt sich oder versorgt die Vögel des Himmels und wir als seine Kinder, wir sind doch viel wertvoller als sie und darum versorgt er uns. Es gibt dann eine Schriftstelle in der Bibel, was heißt, nie soll ich einen Gerechten verlassen, noch seine Nachkommen um Brot betteln. Ist mir oft ein guter Vers geworden schon. Wenn der Sorgengeist wieder anklopft, ob vielleicht irgendwas schieflaufen könnte und es nicht reichen könnte und sonst was. Aber Gott sagt, nie, nie soll ich einen Gerechten verlassen und seine Nachkommen noch nie um Brot betteln. Also wir werden alle Zeit alles Genüge haben. So, jetzt komme ich zu einem ganz anderen Vers. Der wird oft von Menschen vorgeschoben, die Probleme haben mit dem Geben. Oder er wird einfach missverstanden und aus dem Zusammenhang gerissen. Das ist Matthäus 10, 8. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt. Jetzt lesen wir den Zusammenhang ab Vers 7. Wenn ihr aber hingeht, predigt und spricht, das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt. Verschafft euch nicht Gold noch Silber noch Kupfer in eure Gürtel, keine Tasche auf dem Weg, noch zwei Unterkleider, noch Sandalen, noch einen Stab, denn der Arbeiter ist seiner Nahrung wert. So, was will Jesus hier wirklich sagen? Man soll mit den übernatürlichen Kräften des Reiches Gottes keine Geschäfte machen, um reich zu werden. Also heilen, Dämonen austreiben auf Bezahlung. Es geht nicht ums Geld verdienen, sondern es geht um die Verkündigung des Evangeliums und dessen Bestätigung mit übernatürlichen Zeichen und Wundern. Und Gott sorgt dafür, dass diejenigen, die das tun, das bekommen, was sie brauchen. Darum sagt er hier, der Arbeiter ist seiner Nahrung wert. Denn wenn sie sich dauernd um das beschäftigen müssen, dass sie einen Unterhalt haben, dann hätten sie weniger Zeit für das Evangelium und den Dienst im Reich Gottes. Deshalb sagt es hier Jesus, aber wenn der Arbeiter seiner Nahrung wert ist, muss auch ein anderer da sein, der dem Arbeiter eine Nahrung gibt. Und nicht sagen, ja, du hast mir jetzt zwar das Evangelium verkündigt und du hast mir Heilung geschenkt und du hast mir einen Dämon ausgetrieben, aber geben tue ich dir jetzt nichts, weil Jesus hat ja gesagt, du sollst es mir umsonst geben. Das ist auch nicht in Ordnung. Also die Diener sollen nicht kassieren dafür, etwas vorher verlangen und Preis festsetzen, kostet so und so viel. Aber diejenigen, die Empfänger sind, sollen so viel Charakter haben und sagen, okay, der braucht was zum Leben, der soll auch was haben dafür. Und wer wirklich da die Erlösung empfangen hat oder Heilung oder Befreiung, denkt, dass der in der Regel sowieso aus Dankbarkeit schon was gibt und ein Essen anbietet oder irgendwie für den Unterhalt des Dieners Gottes beiträgt. Aber leider gibt es halt auch Geizkrägen unter den Christen und die sind da ein bisschen falsch gepolt. Und viele haben auch keine Ahnung, was es so ein geistlicher Dienst an Zeit und Kosten und Mühen mit sich bringt. Was so ein Dienst eigentlich dann für eine Aufgabe ist. Alle wollen schnell einen geistlichen Dienst und haben überhaupt keine Ahnung, was das für eine Arbeit ist, wo du auch dann ja, bekämpft wirst und Widerstände hast, die von den anderen überhaupt nichts weiß. Darum sagt uns der Paulus, und der Paulus ist einfach ein Praktiker, der weiß, um was es geht. Galater 6:6-10, wer im Wort unterwiesen wird, gebe aber dem Unterweisenden an allen Gütern Anteil. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten, denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Also lasst uns nun, wie wir Gelegenheit haben, allen gegenüber das Gute wirken, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Wer im Wort unterwiesen wird, gebe dem Unterweisenden an allen Gütern Anteil. Und wenn jemand in ein Seminar geht, wo er das Wort Gottes gelehrt bekommt, dann ist es einfach normal, dass das was kostet. Und wenn es mit Spenden und mit Opfer erheben nicht reicht, dann müssen die halt einfach irgendwie schauen, dass die Leute für die Seminare auch was bezahlen müssen. Der Königsweg ist es nicht, aber manchmal muss es einfach sein, weil die Habsucht und der Geiz oder auch der Mangel, ich möchte nicht an jeden Geiz unterstellen, aber manche haben halt einfach nicht mehr, aber dann ist so wichtig, dass sie eben gelehrt werden, dass sie in den Segensfluss reinkommen, dann funktioniert es. Also sei nicht kleinlich und geizig und habsüchtig, sondern sieh zu, dass derjenige, der von Gott gesandt ist und der ein gutes Wort Gottes bringt, auch von dir was bekommt, was er für seinen Unterhalt braucht. 1. Timotheus 5,17 sagt uns der Paulus, die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre gewürdigt werden. Besonders die, die in Wort und Lehre arbeiten. Und er weiß, dass das Arbeit ist. Die reden nicht bloß einfach irgendwas, sondern sie arbeiten im Wort und Lehre. Es gibt da noch andere Anweisungen des Paulus. Also scheinbar haben alle Gemeinden, denen er Briefe geschrieben hat, da ein bisschen Nachholbedarf oder an Lehre gehabt. Jetzt kommen wir mal die Korinther, 1. Korinther 9, Abvers 6. Oder haben allein ich und Barnabas kein Recht, nicht zu arbeiten? Wer tut jemals Kriegsdienste auf eigenen Sold? Wer pflanzt einen Weinberg und isst dessen Frucht nicht? Oder wer hütet eine Herde und isst nicht von der Milch der Herde? Denn in dem Gesetz Moses steht geschrieben, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Ist Gott etwa um die Ochsen besorgt, oder spricht er nicht durchaus um unsretwillen? Denn es ist um unsretwillen geschrieben, dass der Pflüger auf Hoffnung pflügen und der Dreschende dreschen soll auf Hoffnung, am Ertrag teilzuhaben. Wenn wir euch das Geistliche gesät haben, was ist es da Großes, wenn wir von euch das Irdische ernten? Wenn andere an dem Verfügungsrecht über euch Anteil haben, nicht erst recht wir? Wir haben aber von diesem Recht keinen Gebrauch gemacht, sondern wir ertragen alles, damit wir dem Evangelium Christi kein Hindernis bereiten. Wisst ihr nicht, dass die, welche die heiligen Dienste tun, aus dem Tempel essen, dass die, welche am Altar tätig sind, Anteil am Altar haben? So hat der Herr denen, die das Evangelium verkünden, verordnet, vom Evangelium zu leben. Also schon ein ganzes Stück hier, was der Paulus schreibt. Aber er sagt erst einmal, tut jemand Kriegsdienste auf eigenen Sold. Also ist jemand Soldat und bezahlt sich selbst. Es macht Sinn, wenn jemand einen Weinberg pflanzt, dass er von dem was bekommt. Oder eine Herde hütet, dass er auch was hat davon. Dass halt einfach der eine Hoffnung hat, wenn er eine bestimmte Arbeit tut, dass er dann auch am Ertrag teilhaben darf und kann. Und der Paulus sagt, wenn er oder sein Team Geistliches säen, dann ist es nichts Besonderes, wenn sie von denen, denen sie das Evangelium gesät haben und die Lehre, Irdisches ernten. Paulus hat bloß manchmal ausgesetzt, um dem Evangelium kein Hindernis zu sein, hat er manchmal darauf verzichtet und hat lieber noch selber gearbeitet, bloß damit nicht die anderen sagen können, ja, der will ja bloß mein Hab und Gut und mein Geld haben. Auf jeden Fall, grundsätzlich heißt es hier, der Herr hat denen, die das Evangelium verkünden, denen verordnet, vom Evangelium zu leben, soweit es irgendwie machbar ist. Aber da klingt immer wieder dieser feine, dieser heilige Charakter des Paulus durch. Dieser Charakter, der immer Jesus und das Evangelium vorne hingestellt hat. Es war ihm wichtiger als sein Unterhalt. Lieber hat er Mangel gelitten, als wie das dem Evangelium Schaden zugefügt worden wäre. Also das war schon ein sehr feiner Mann. Und es kommt auch in den nächsten Versen wieder durch, Philipper 4, 16 bis 19. Denn sogar schon, als ich in Thessalonich war, habt ihr mir nicht nur einmal, sondern zweimal für meinen Bedarf gesandt. Nicht, dass ich die Gabe suche, sondern ich suche die Frucht, die sich zugunsten eurer Rechnung mehrt. Ich habe alles erhalten und habe Überfluss. Ich habe die Fülle, da ich in Epaphroditus das von euch Gesandte empfangen habe, einen duftenden Wohlgeruch. Ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Mein Gott aber wird alles, wessen ihr bedürft, erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Also Paulus ist nicht auf die Gabe aus, dass er unbedingt was bekommt, sondern auf die Frucht, die diejenigen bekommen, die ihm was geben. Er sagt, er hat sich zugunsten eurer Rechnung mehrt. Auf das ist er aus, der Paulus letztendlich. Also ein wirklich feiner Mann, ein feiner Charakter. Er war dankbar dafür und er hat auch erwartet, dass Segen kommt, aber auch vor allem, dass Segen für die Geber kommt. Und er wollte ihnen nicht zur Last fallen. Und wir Christen sollten diesen Paulus nachahmen. Dann stellt sich die Frage nach dem Zehnten überhaupt nicht mehr, weil ein Segensfluss in Gang ist, weil Gottes Gegenwart und Gnade so groß ist. Es wird über die Maßen wird es fließen. Da wird keiner mehr an den Zehnten denken oder gar nicht, ich muss aber jetzt, sondern die Christen sollen vom Geist her inspiriert sein, dorthin zu geben, wo Gott am Werk ist. Dann passiert auch was, dass nicht christliche Organisationen über Jahre, Jahrzehnte und Jahrhunderte am Leben gehalten werden, obwohl der Heilige Geist und Gott sich schon lange daraus verabschiedet haben. Es wird am Leben erhalten, es läuft nach Programm. Es kann auch laufen, weil ja die Leute treu ihren Zehnten oder ihre Kirchensteuer bezahlen. Und es ist überhaupt nicht mehr Gottes Werk. Und wenn Gott sich zurückzieht, dann schleichen sich religiöse Geister ein und ihr Lehren und Zeug. Und die Leute werden verführt. Ja, genau das passiert leider viel, viel, viel zu oft. Also zurück zum Geist und weg vom Buchstaben. Also wir sollen dem Paulus nachahmen. Und er sagt es auch selber, 2. Thessalonicher 3, 7 bis 13. Denn ihr selbst wisst, wie man uns nachahmen soll. Denn wir haben unter euch nicht unordentlich gelebt, noch haben wir von jemandem Brot umsonst gegessen, sondern wir haben mit Mühe und Beschwerde Nacht und Tag gearbeitet, um keinen von euch beschwerlich zu fallen. Nicht, dass wir nicht das Recht dazu haben, sondern damit wir uns euch zum Vorbild geben, damit ihr uns nachahmt. Denn auch als wir bei euch waren, geboten wir euch dies: Wenn jemand nicht arbeiten will, soll er auch nicht essen. Denn wir hören, dass einige unter euch unordentlich wandeln, indem sie nicht arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Solchen gebieten wir und ermahnen sie im Herrn Jesus Christus, dass sie in Stille arbeiten und ihr eigenes Brot essen. Ihr aber, Brüder, werdet nicht müde, Gutes zu tun. Einige dieser Verse haben wir am Anfang schon gehört, aber hier sagt uns der Paulus, man soll ihn und seinem Team nachahmen, nicht unordentlich leben. Ja, aufgrund dessen, dass sie den Leuten ein gutes Vorbild geben, haben sie selber auch gearbeitet, dass sie die anderen sehen, wie es geht. Zu den Kretern hat er mir gesagt, das sind faule Bäuche. Und das hat ihm nicht gefallen, die faulen Bäuche. Ja, jetzt haben wir viel gehört von Paulus, von Jesus, vom Zehnten. Wie viel du geben sollst, entscheidest du in deinem Herzen. Damit legst du auch den Segen ein Stück weit fest. Aber dieses viel oder wenig hat nicht eine Maßeinheit von Euro hinten dran, sondern eine ganz andere Maßeinheit, eine Maßeinheit im Prozent. Es hat eine Maßeinheit der Liebe und der Gnade hinten dran. Und vor allem, pass auf beim Geben, sei weise. Du sollst nämlich das Gute nicht den Säuen vor die Füße werfen und du sollst dein Gutes auch nicht vom Fenster rausschmeißen und du sollst auch nicht ein Gießkannenprinzip anwenden und einfach mal ein bisschen durch die Gegend geben, sondern mach dir wirklich ernsthaft Gedanken und bete und sieh zu, wie Gott es will in deinem Fall und dann machst du es, sei glücklich dabei und vor allem sei gesegnet und sei reich in deiner Ernte. Amen.